Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Die Stadt Castrop-Rauxel will zu ihrem Stadtjubiläum Geschichte schreiben und einen Weltrekord brechen. Zwei Wildschweine halten Merklinde und Oberkastrop auf Trab und sorgen für eine Diskussion zwischen Naturfreunden, besorgten Anwohnern und Jägern und in einem der prominentesten Ladenlokale in der Castroper Altstadt, wo sich Ice and More angekündigt hatte, passiert jetzt doch etwas ganz anderes. Über all das spreche ich heute mit meinen Kollegen aus der Redaktion der Ruhrnachrichten. Vorher gibt's aber wie gewohnt die Kurznachrichten. Mein Name ist Teve Schäfer und das ist der Podcast. Kochen. Ein Jahr haben wir darauf gewartet, jetzt steht's wieder vor der Tür. Castrop kocht über. Das große Fest in der Altstadt in Castrop-Rauxel direkt auf dem Marktplatz. Vom 3. bis zum 7. Juni gibt's Musik, Essen, Party und auch ein paar neue Ideen im Programm. Los geht's mit der White Night am Mittwochabend. Die ist allerdings schon, wie schon im Vorjahr, komplett ausverkauft und zwar seit Wochen. Über 4000 Besucher werden erwartet. Mit dabei sind am Start auch DJ Rizzy, Salvatore Mancuso und natürlich der Star-DJ Mogwai. Neu ist diesmal eine große Aftershow-Party in der Europahalle. Da wird nach dem Bühnenprogramm auf dem Marktplatz weiter gefeiert und die DJs vom Marktplatz, die kommen einfach direkt mit in die Stadthalle. Laut dem Veranstalter sind dafür auch schon fast 2000 Tickets verkauft worden. Auch an den anderen Tagen ist einiges los. Donnerstag spielen Tanzgruppen und Dougie and the Blind Brothers. Freitag steigt die große 80er und 90er Party mit DJ Ted Newman. Samstagabend gibt's dann einen echten Lokalklassiker. Ein Moment, auf den wir uns auch schon seit einem Jahr wieder freuen. 7 Cent feiert seine Jubiläumsshow zum 25-jährigen Bestehen der Band. Und das dürfte wieder sehr emotional werden. Wer sich das Video aus dem Vorjahr nochmal anschauen möchte, der sollte sich das nochmal ansehen. Eine klare Empfehlung. Wie da die Fahnen durch die Luft schwebten, das war sehr, sehr schön. Und am Sonntag wird diesmal ziemlich familienfreundlich aufgestellt, unter anderem auch mit einer offenen Pilates-Session. Die Disco-Dinos mussten allerdings kurzfristig absagen. Im Mittelpunkt stehen natürlich außerhalb vom Bühnenprogramm auch die Gastronomen. Und wer sich für das ganze Programm interessiert, dem empfehle ich einfach mal einen Blick auf unsere Internetseite zu werfen. Wir haben da eine Übersicht gebastelt, damit jeder weiß, was, wann, wo, wie passiert. Digitalisierung. Viele Leute wünschen sich ja komplett digitalen Bürgerservice von ihrem Rathaus. Die Realität sieht aber manchmal noch anders aus. Im Rathaus arbeitet eine eigene Stabsstelle für digitale Transformation daran, Verwaltungsleistungen Schritt für Schritt digital anzubieten. Und wir haben mit der Leiterin der Stabsstelle, Anke Verhoeven, gesprochen. Die sagt ganz offen, manche Sachen können Kommunen im Moment noch gar nicht alleine lösen. Ein großes Thema ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Das verpflichtet Städte zwar dazu, bestimmte Dienstleistungen digital anzubieten, dass das Ganze dann auch bezahlt wird, ist aus ihrer Sicht aber nicht immer ausreichend gegeben. Ein paar Dinge funktionieren inzwischen schon online, zum Beispiel Führungszeugnisse, Hundesteuer oder auch der Kita-Navigator. Für sowas wie Personalausweise oder Reisepässe bleibt der Gang ins Bürgerbüro dagegen weiterhin Pflicht, unter anderem wegen Unterschriften und Fingerabdrücken. Die Stadt arbeitet aktuell mit den sogenannten CAS Top 25. Das sind Verwaltungsleistungen, die zuerst angegangen werden sollen, weil sie besonders viel Nutzen haben für die Bürger, aber auch viel Arbeit der Verwaltung ersparen könnten, potenziell, die dann wiederum anderswo eingesetzt werden könnte. Verhoeven sagt selbst, dass sie an manchen Stellen schon gerne weiter wäre. Gleichzeitig verstehe sie auch den Frust mancher Bürger, aber wirbt auch für Verständnis für ihre Seite. Wer einen Überblick darüber haben will, was von den CAS Top 25 schon umgesetzt in Bearbeitung oder noch nicht angegangen wurde, weil da womöglich keine Lösungen entweder da sind oder einfach kein Geld bereitsteht, der kann einfach mal in unseren Artikel schauen. Wir haben die Tabelle der Stadt nachgebaut und da kann man ganz gut sehen, wo schon etwas im Gange ist und was vielleicht noch ein bisschen dauert. Sonnenschein. Die neue Grundschule Castrop, wie sie bisher hieß, heißt künftig offiziell Sonnenschein-Grundschule. Das hat der Schulausschuss jetzt einstimmig beschlossen. Der Name kommt direkt aus der Schule selbst. Die Kinder haben rund 300 Vorschläge eingereicht, darunter auch ein paar kreative Ideen wie Paw Patrol Grundschule. Die Schule am Standort am Hügel war vorher ein Teilstandort der Kottenburg-Schule. Erst vor rund einem Jahr wurde daraus eine eigenständige Grundschule. Formal kommt noch der Zusatz Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Castrop-Rauxel dazu, weil das laut Schulgesetz vorgeschrieben ist. Mit dem neuen Namen endet jetzt endgültig die Übergangsphase mit Begriffen wie neue Grundschule oder Teilstandort. Und ganz ehrlich, Sonnenschein klingt ja auch einfach viel besser. Rückkehr. Jimmy Timm ist zurück im Castrop-Rauxeler Fußball und zwar beim FC Frohlinde. Der bekannte Trainer übernimmt ab Sommer die U19-Mannschaft des Vereins. Für Timm ist das eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Rund 10 Jahre war er dort früher schon aktiv, erst als Spieler, später auch als Trainer. Zuletzt war Timm nach seinem Aus bei Wacker Oberkastrop ohne Verein unterwegs. Jetzt reizt ihn vor allem die Arbeit mit jungen Spielern. Sein Ziel? Talente weiterentwickeln und möglichst viele Spieler später an die erste Mannschaft heranführen. Sportlich peilt die neue U19 nicht nur den Klassenerhalt an. Timm sagt ganz klar, man wolle oben mitspielen. Viele Fußballfans kennen ihn natürlich noch aus seiner Zeit bei Wacker Oberkastrop, auch wegen des Trainerduos mit dem Ex-Profi Kevin Großkreuz. Regenbogen. Eine Regenbogenfahne vor dem Rathaus. Das ist eigentlich nichts Neues in Castrop-Rauxel. Trotzdem hat das für eine heftige Diskussion in sozialen Netzwerken gesorgt. Anlass war der Internationale Tag gegen Homophobie am 17. Mai. Die Stadt veröffentlichte dazu ein Foto der Regenbogenfahne am Rathaus und ein Statement der Gleichstellungsbeauftragten. Unter dem Facebook-Beitrag sammelten sich danach allerdings nicht nur positive Reaktionen, auch wenn da ziemlich viele von vertreten waren. Neben den vielen unterstützenden Kommentaren gab es aber auch zahlreiche beleidigende und offen homophobe Beiträge. Das will die Stadt Castrop-Rauxel so nicht stehen lassen und hat die Kommentarfunktion inzwischen geschlossen. Einige Kommentare, die besonders kritisch sind, könnten sogar ein juristisches Nachspiel haben. Im Rathaus wird geprüft, was da möglich ist. Seit ein paar Monaten machen zwei Wildschweine Merklinde und Oberkastrop ziemlich kirre. Auf dem Friedhof steht schon ein Warnschild, da steht Achtung Wildschweine. Und mit Tobias Weckenbrock, meinem Kollegen, spreche ich jetzt darüber, was die Situation mit den Wildschweinen ist und was Naturschützer sagen, was aber vielleicht auch Jäger sagen zu dem Thema. Hallo Tobi.
Hallo Teve, grüß dich.
Tobi, was würdest du denken, wenn an einem Friedhof und du weißt sonst nichts darüber, steht Achtung Wildschweine auf so einem roten Schild mit einem Ausrufezeichen?
Boah, gute Frage. Ich glaube, da würde ich erstmal nicht mehr hingehen.
Außer du musst halt da jemanden besuchen, ne? Also man geht ja meistens irgendwie auf den Friedhof nicht, ja, um da zu chillen, sondern um jemanden zu besuchen.
Ja, und wenn man dann noch sieht, wenn man jetzt so ein Grab pflegt und das ist durchwühlt und alles ist kreuz und quer und sogar geschändet ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sieht nicht mehr so schön aus. Also ich glaube, dann würde ich mich auch noch ärgern.
Es gibt ja Videoaufnahmen, wie ein Wildschwein über den Friedhof, St. Lambertus ist das, glaube ich,
ja, genau,
läuft und da so ein Blumenkübel einfach mal umschubst mit seiner Nase und da einfach vom Grab zu Grab geht. Und wie ich aus dem Text vom Johannes Wenzel entnehmen konnte, mögen die auch gerne Regenwürmer. Und genau, Regenwürmer befinden sich in der Erde, die man dafür aufbuddeln muss.
Genau,
aufbuddeln, also, auf dem Friedhof ist natürlich jetzt nicht das, was man so möchte, wenn man so einen Friedhof verwaltet, nee,
und
oder
dann
Grab hat.
Eine Spitzenvorlage, weil eigentlich buddeln die das nicht einfach nur so auf. Du hast ja gesagt, die machen das, also das wirkt jetzt so, als würden die das auch Spaß machen. Nein, das ist ja Nahrungssuche und tatsächlich, sie finden in so Kübeln unter den Pflanzen dann Schnecken und Würmer und das ist für die wertvolle Nahrung und deshalb kann man denen das eigentlich gar nicht vorwerfen.
Deswegen verlassen die ab und zu auch das Waldstück, das da ja auch ist, um auf dem Friedhof ein bisschen nach Nahrung zu suchen.
Ja.
Und Friedhofsbesuche und Wildschweine haben wir jetzt schon angedeutet, dass das vielleicht nicht immer so hundertprozentig zusammenpasst. Manche Leute haben ja Angst, dass die aggressiv werden oder wollen sich einfach diesen Tieren einfach nicht aussetzen, wollen sich einfach von denen fernhalten. Manche haben dann vielleicht noch einen Hund dabei, weiß man auch nicht, wie der reagiert und so.
Genau.
So, seit wann gibt es jetzt diese Wildschweine überhaupt? Und Was passiert jetzt mit denen?
Ja, wir haben die zum ersten Mal berichtet, zumindest haben wir Mitte März. Das heißt also, die sind jetzt seit einigen Wochen, vielleicht schon Monaten hier in der Gegend. Und inzwischen weiß ich halt einfach ein bisschen was über die Wildschweine, auch ob sie eigentlich gefährlich sind. Also es kann unter Umständen sein, dass sie gefährlich sind, aber nur unter besonderen Bedingungen. Und dass man vermutet, dass sie von Bochum aus hier eingewandert sind. Also von Bochum-Gärte aus, da gibt es ja diese vielen Felder und auch den Wagenbruch, dieses Naturschutzgebiet. Also ich habe mit einem Jäger inzwischen gesprochen und der hat gesagt, wir vermuten, dass die aus der Rotte kamen, die über so rund um die Wassertürme bei Remond ist da so die Ecke. Also da ist sehr viel Ackerbau und sehr viel Landschaft und dass sie also von daher eingewandert seien.
Ja. Die haben sich dann von ihren Kollegen, ihren Familie quasi gelöst.
Ja, scheint so. Man hat sie entweder allein oder zu zweit in der Regel beobachtet.
Jetzt wurde ja, was ich auch schon gelesen habe, gesagt, dass diese Tiere sich womöglich auch gar nicht mehr so richtig wegtrauen, weil das Gebiet, auf dem sie sich befinden, auch hier und da so von Straßen umgeben ist.
Könnte sein. Und es ist vielleicht sogar attraktiv, weil es da ein gutes Nahrungsangebot gibt.
Auf jeden Fall wurden diese Tiere jetzt über Monate immer mal wieder entdeckt und neuerdings gibt es jetzt eben auch diese Videoaufnahmen, für die sich ziemlich viele Leute interessiert haben. Ja. Und dann entbrannte ja nochmal neu so eine Diskussion zwischen Naturschutz und Leuten, die sagen, ja, diese Tiere können da nicht bleiben einfach.
Ja, wie würdest du das denn sehen? Also mal ganz doof gefragt.
Ich bin ja kein Wildschwein-Experte, das möchte ich mal vorwegstellen.
Ja, aber du hast ja vielleicht ein Gefühl dafür. Also
ja. Wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, ein Familienmitglied wäre da begraben und ich müsste da öfter mal hin, habe vielleicht dann auch Angehörige dabei, die nicht so gut zu Fuß sind, würde ich sagen, hätte ein bisschen blöd, wenn das dann sein kann, dass da Wildschweine rumlaufen. Ne? Ja. Ich kenne die halt hauptsächlich aus dem Wildgehege, auch wenn ich gerne mal in der Natur wandern bin, bin ich jetzt noch keinem Wildschwein so begegnet. Und wenn ich das jetzt ohne Zaun das mir begegnen würde, dann würde ich schon erstmal zucken im ersten Moment und wüsste vielleicht auch gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll und so. Und das würde mir ein flaues Gefühl im Magen geben. Ich weiß jetzt nicht, welche Möglichkeiten es da gibt, die loszuwerden. Ob man die irgendwie einfangen und in Laster stecken und dann woanders wieder aussetzen kann oder ob man die dann erschießen müsste oder was. Ich habe ja keine Ahnung. Deswegen bin ich mit der Frage ein bisschen überfordert.
So, das finde ich richtig gut. Mir selbst geht es auch ein bisschen so. Es gibt aber natürlich schnell Leute, die dann diskutieren heutzutage auf Social Media, bei Facebook und Instagram, die dann meinen, genau zu wissen, was richtig ist. Oder die zumindest mal ihre Gefühlslage darlegen. Und auf der einen Seite finde ich das manchmal gut, weil man dann so ein bisschen irgendwie dem Volk auf den Mund schauen kann. Aber manchmal geht's aus meiner Sicht dann auch drunter und drüber. Und es tun Leute so, als wüssten sie alles, aber haben vielleicht irgendwie auch keine Ahnung. Darum, ich kann also diese Sorge, dass man, die du gerade beschrieben hast, mit dem Grab, mit der Pietät, mit dem Friedhof, man will da keine Wildschweine haben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch die Fragen, die du dann stellst, muss man sich Sorgen um Leib und Leben machen? Muss man Angst haben, wenn man vielleicht kleine Kinder hat, die man auch gerne mal vorm Haus im Garten spielen lässt in der Gegend? Muss man sich um die sorgen?
Man sagt ja oft, was ich so über Wildschweine gehört habe, ist, dass die schon mal losrennen können und dass die dann auch nicht ohne sind.
Die können dich ordentlich umschubsen, auch dich, Thewe.
Aber die Tiere, die ich da gesehen habe, die sind ja auch nicht gerade klein, oder?
So, genau. Die sind so ungefähr ein Jahr alt, weiß ich inzwischen. Das sind zwei Sauen, die aber nicht trächtig sind oder waren. Also jetzt keinen Nachwuchs erwarten oder geworfen haben auch nicht. Also es gibt keine Frischlinge. Das wissen die Jäger, die da zuständig sind, dadurch, dass sie sie lange beobachtet haben. Und es gibt ja auch Dokumente, also Fotos und Videos. Da sind nirgendwo mal Jungtiere zu sehen. So, das würde nämlich erstmal ausschließen, dass man sie überhaupt bejagen darf, weil eine sogenannte Bache, nennt man sie dann, darf sich mal erstmal in Ruhe um ihren Nachwuchs kümmern und solange ist sie vom Erschießen praktisch befreit, wenn man das so doof sagen kann. Da gibt es sehr, sehr genaue gesetzliche Regelungen und ein Jäger, der ein trächtiges Tier schießt, der hat seinen Jagdschein die längste Zeit gehabt.
Also die Wälder sind quasi aufgeteilt unter Jägern, ja, die dann zuständig sind für den jeweiligen Bereich.
Es gibt, ne, im Prinzip eine Karte, die kann man sich angucken, auch im Netz. Da sind die Jagdreviere eingezeichnet. Also es ist im Geoportal. Da gibt es ja möglichst so ziemlich alle Daten, die es so zur Stadt Castrop-Rauxel gibt, sind da so auf so einer Karte geschmissen. Und da kann man sich angucken, da steht jetzt kein Name für den zuständigen Jäger, aber wir recherchieren ja auch gerne mal. Und ich habe herausgefunden durch verschiedene Kanäle, dass in diesem Jagdbezirk Jan Haumann, der zuständige Jagdpächter ist.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass da viele Leute ihren Senf dazugegeben haben, die jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung haben, wo dann der eine sagt, hau mir ab mit den Schweinen, die müssen da weg, und der andere sagt, lass die Schweine in Ruhe, das ist eben die Natur und der Mensch lebt in der Natur.
Ja.
Was sagt denn jetzt jemand, der sich damit beschäftigt, weiß, was so Tiere für Eigenschaften haben und dessen, ja, Revier das auch ist?
Also Jan Haumann, mit dem ich jetzt kurz vor der Aufnahme hier sprechen konnte, also hat ein bisschen gedauert, bis ich da auch entsprechend meine Recherchen abschließen konnte, hat gesagt, dass es sich um sehr atypisch verhaltene Tiere geht. Also die beiden Wildschweine haben sich eben gar nicht so verhalten, wie Wildschweine es tun, nämlich eigentlich halten sie sich fern von uns Menschen. Vielleicht aus Selbstschutz, aber sind einfach eher scheue Tiere. Das heißt, sie sind in Wäldern unterwegs und in der Regel kriegen wir als Stadtmenschen gar nicht so richtig mit, dass es Wildschweine gibt.
Oder deswegen bin ich denen auch noch nicht begegnet, wenn ich draußen bin.
Oder auch Füchse. Wir haben auch über Füchse und Hasen gesprochen. Wann begegnest du mal einem Fuchs? Also ich kann mich ehrlich gesagt, obwohl ich auch ein naturverbundener Mensch eigentlich bin, nicht so richtig an eine Begegnung mit dem Fuchs erinnern. Das liegt einfach daran, dass die Tiere scheu sind, so wie sich Wildtiere halt verhalten. Wenn sie Menschen sehen, verstecken sie sich, laufen weg oder ähnliches. Und dadurch, dass jetzt diese Tiere erst so noch vor der richtigen Vegetationszeit aufgetaucht sind und sich sehr nah an den Siedlungsraum herangetraut haben, hat man sie jetzt häufiger spotten können. Und es scheint so, als hätten sie sich auch so ein bisschen jetzt daran gewöhnt. Also ich meine, wenn du dauernd irgendwelche Leute triffst, gewöhnst du dich ja irgendwie auch daran, dass du Leute triffst. Und das wird für dich dann faktisch zur Normalität. Das kann man bei Tieren im Zoo zum Beispiel auch beobachten. Ja, also die sind wesentlich weniger scheu, weil die wissen, da laufen dauernd hunderte von Menschen an meinem Zaun entlang.
Oder auch so Gebiete, wo dann viele Touristen vorbeilaufen. Ne? Genau. Da sind, hauen die Tiere dann auch nicht.
Oder geh in den Stadtgarten zum Gondelteich und zu den Gänsen. Die sind ganz anders als wildlebende Gänse, weil die dauernd mit Menschen da irgendwie Kontakt haben und darum auch nicht scheu sind. Also die denken sogar eher, oh, da werft er gleich Brotkrumen hin, bitte nicht machen. Darum kommen die zum Teil super nah. Also diese Wildschweine haben sich sehr atypisch verhalten und das hat Jan Haumann mit mehreren Jägern über die letzten Wochen und Monate beobachtet, hat er mir gesagt. Das heißt also, es wäre ein leichtes gewesen, hat er gesagt, die zu erlegen. Oder raus zu entnehmen, heißt das in der Jägerfachsprache, ja. Er hätte die also längst erschießen können, ja, wenn er gewollt hätte.
Tierschützersprache würde sagen, töten.
Ja, genau.
Und nicht entnehmen.
Sind wir dann beim Thema, wie nennt man das jetzt eigentlich und auf welcher Seite steht man da? Ne? Also für mich als Journalist ist ja immer wichtig, irgendwie alle Seiten zu hören und dann auch, naja, auf Basis dessen, was gesetzlich gilt, mich ein bisschen von dieser Gefühlsebene zu lösen. Aber ich bin ja auch Mensch und habe ja selbst auch Gefühle. Also ich frage mich auch immer, ist jetzt Jagen gut und wichtig oder ist Jagen eigentlich total überflüssig? Im Gespräch mit Jan Haumann kam jetzt raus, es ist sehr wichtig. Richtig, weil die Leute sagen ja zum Beispiel, ich habe schon ewig keine Hasen mehr es gibt keine Hasen mehr. Jetzt hat der mir gesagt, das liegt aber daran, es ist eine richtige Beobachtung, aber es liegt daran, dass es zu viele Füchse gab jetzt in seinem Jagdbezirk. Sie hätten in der letzten Jagdsaison 60 Füchse geschossen oder entnommen, wie er dann sagt. Und das würde dafür sorgen, dass wir jetzt wieder mehr Fasane oder mehr Hasen haben, weil die sich dann einfach die Gelege zum Beispiel von den Fasanen nicht nehmen, sonst sind die Füchse da, räubern die aus und du hast irgendwann keine Fasane mehr. Und so spricht er eben davon, dass sich der Wildbestand, naja, manchmal nicht von selbst reguliert, gerade so in der Nähe von Ballungsräumen, wo man von Siedlungsgebiet. So, Jäger sagen, wir müssen da eingreifen, damit das in einem vernünftigen Gleichgewicht bleibt. Und Jagdgegner sagen, nee, müssen wir nicht. Wir sind nämlich das Problem und die Tiere regulieren sich schon von selbst. So, und ich stehe ein bisschen dazwischen. Also ich will da jetzt gar nicht Partei ergreifen. Ich will einfach nur darstellen, warum es jetzt dazu gekommen ist. Und jetzt können wir mal die Nachricht verraten.
Ja, warte mal, also zwei Wildschweine, ja, die sich atypisch verhalten, ja, in der Nähe von einem Siedlungsbereich, ja, und auch in der Nähe von einem Friedhof, wo sie schon mehrmals gesichtet, ja, wurden. Der Jäger hat die im Blick und hätte sie schon erlegen können.
Schon länger, ja.
Was folgt denn jetzt daraus?
Ja, er hat ein Tier erschossen. am Wochenende. So würde ich es jetzt mal sagen. Erschossen, weil er schießt ja mit einem Gewehr. Also bei einer Ansitzjagd, es gibt ja überall Hochsitze oder auch niedrigere, wo man halt als Jäger dann sitzt und guckt mit dem Fernrohr und dann sich still verhält und dann irgendwann sieht man halt ein Tier und dann beobachtet man das Tier, versucht zu identifizieren, darf ich das Tier überhaupt schießen? Ist es also eine trächtige Sau oder ist also eine Bache in dem Fall oder laufen da Frischlinge hinterher? Dann ist das also strengstens verboten und jeder Jäger, der das mit Gewissenheit gelernt und auch vernünftig tut, der würde das auf gar keinen Fall tun. Und da nehme ich die Jäger auch für voll. Also da habe ich jetzt auch im Gespräch mit Jan Haumann nicht irgendwie keinen blutrünstigen Menschen wahrgenommen, sondern einen, der wirklich davon ausgeht, dass das jetzt wichtig ist, dass er diese Sau entnommen hat.
Was ist mit der anderen?
Die ist weg. Haben sie länger nicht mehr gesehen? Und er vermutet, dass sie sich vielleicht ins Gebiet um Gärte so zwischen den Städten wieder zurückgezogen hat. Mhm. Also kann natürlich sein, dass sie jetzt demnächst auch wieder gesichtet wird. Aber er sagt auch, die Felder sind inzwischen ziemlich hoch, die Büsche überall ausgeschlagen. Das heißt also, wir haben jetzt alles voller Laub und so. Das ist für Wildtiere wunderbar. Die können sich jetzt einfach verstecken. Und wir sehen sie überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also gerade so diese Frühjahreszeit ist eine relevante Zeit fürs Jagen, weil man dann einfach die Tiere besser entdecken kann. Und
wie kam denn diese Entscheidung jetzt zustande, dass er gesagt hat, die verhalten sich so atypisch, jetzt erschieße ich eins.
So, grundsätzlich entsteht natürlich auch ein Druck durch den Friedhof. Die Friedhofsgärtner sagen, hier werden die Gräber vandaliert, wie sagt man das, mit von den Tieren heimgesucht,
beschädigt.
Ja, weiß ich nicht, ob das ein Schaden, eine Beschädigung ist, aber zumindest ja, heimgesucht, das sorgt natürlich bei den Grabpächtern, da sind in der Regel die Hinterbliebenen in einer Person, dann natürlich auch für Ärger. Auf der anderen Seite gibt es Landwirte, die bestellen die Äcker und Felder und die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass jetzt so die ausgebrachten Samen da gut keimen und dann auch reiche Frucht erbringen. Davon profitieren wir als Gesellschaft am Ende ja auch alle. Und die Wildschweine arbeiten im Prinzip dagegen. Das heißt also, die sind dann auf den Feldern unterwegs und fressen den jungen Mais und daraus kann dann kein alter Mais mehr werden, also kann keine reiche Frucht mehr tragen. Und für ein Landwirt ist das am Ende umsatzschädigend. Das heißt, der muss ja seine Felder bestellen und damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Und da ist er dann im Prinzip auf eine möglichst reiche Ernte angewiesen. Darum sind natürlich auch viele Landwirte als Jäger selbst aktiv. Aber auch Landwirte üben natürlich in gewisser Weise dann so ein bisschen Druck in Anführungsstrichen auf ihren Jagdpächter aus und sagen, du pass auf, hier sind mir zu viele Wildschweine, die nehmen mir meine Ernte, du musst da ein bisschen regulieren, ein bisschen eingreifen.
Okay, und aus dieser ganzen Gemengelage hat der Jäger das dann selber geschlossen, so ich erschieße jetzt eins oder sagt ihm jemand, du musst das erschießen?
Nein, es gab wohl auch viel Gespräche, weil man jetzt auch weiß, natürlich da ist ein großer Fokus drauf, halb Kastrop-Rauxel hat jetzt so ein bisschen verfolgt, wie es diesen Wildschweinen geht, auch durch unsere Berichterstattung, aber auch schon bei Facebook und so, wo immer mal wieder Postings erschienen sind mit irgendwelchen Fotos und so und darum musste man das, glaube ich, schon wohl überlegt machen, ne? Also, weil natürlich man weiß irgendwie, oh, jetzt, wenn der Jäger jetzt dieses arme Tier erschießt, dann ist ein großer, großer Fokus drauf und es wird sicher auch Leute geben jetzt, die das hier hören und die sagen, ey, der geht ja gar nicht, kann er doch auf gar keinen Fall machen, das sind auch so süße Tiere und so weiter. Ich, wie gesagt, da tue ich mich selbst dann am Ende auch mit einer Bewertung schwer, aber das sei ja dann jedem auch selbst überlassen. Wir selbst haben eine kleine Abstimmung gehabt, wo wir gefragt haben, was soll mit dem Wildschwein passieren, entweder erschießen oder bitte einfach laufen lassen oder ich weiß es auch nicht so genau, da ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber da war die Meinung ganz klar, lass die Tiere laufen, die gehören ja dazu. Also es ist halt Natur.
Sind aber auch keine Jäger, die da abgestimmt haben.
Genau, aber die Jäger haben sich tatsächlich untereinander intensiv unterhalten. Das weiß ich, weil ich mit mehreren Personen gesprochen habe, die da so in der Bubble, in Anführungsstrichen, unterwegs sind. Und man hat sich diese Entscheidung also auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Aber Jan Haumann sagt auch, er steht dazu, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt war und dass es am Ende auch die richtige Entscheidung war.
Und das zweite Wildschwein läuft da jetzt wahrscheinlich noch irgendwo rum oder ja, wird das auch noch erschossen?
Vielleicht. weiß man nicht. Wenn es wiederkommt, könnte das durchaus sein. Ja. Mhm. Wenn es jetzt aber verschwindet, vielleicht auch nicht. Also ich meine, die Hochsitze-Ansitze sind ja auch mitten in den Wäldern, mitten in den Naturschutzgebieten. Also vielleicht wird es auch da irgendwann mal entdeckt und dann möglicherweise entnommen, wie man dann sagt, und zu Wurst verarbeitet. Weil das machen viele Jäger auch selbst oder geben das Fleisch dann weiter. Und man kann dann Wildschweinwurst grillen. Und da sind wir jetzt auch mal wieder ehrlich. Natürlich gibt es Vegetarier und Veganer, die sehr mit Tierwohl-Sachen vertraut sind und so, aber viele der Leute, glaube ich, die das hier kommentieren, die essen auch die Wurst aus dem Supermarkt, also die Hausschweine, die dann auf großen Mastfarmen vielleicht gemästet werden. Da würde ich ja fast sagen, da hat dieses Wildschwein doch eigentlich ein angenehmeres Leben gehabt, als so eins, das jetzt mit 12 anderen in so einer engen Box einfach nur den ganzen Tag gefressen hat,
ja, und wahrscheinlich schon
nichts machen durfte. Ne? Und auch das ist dann am Ende Teil der Überlegung. Jo.
Tobi, vielen Dank für deine Recherche zum Thema Wildschwein.
Ja, danke für dein Interesse.
Ciao. Alles gut, bis dann. Ihr Debüt in unserem schönen Podcast feiert heute meine Kollegin Sophie Schädel. Hallo Sophie.
Ja moin, ich bin die Neue. Also für euch nicht mehr, aber im Podcast.
Sophie, du hast dich mit einem Weltrekordversuch beschäftigt.
Jo, also nicht ich habe was versucht, sondern Castrop-Rauxel wird einen Weltrekord versuchen. Am 13. Juli soll eine große Aktion starten und da war ich bei einem Vorgespräch, das ganz schön interessant war.
Okay. Du hast dich irgendwie mit Leuten von der Stadtverwaltung getroffen, die haben damit was zu tun, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, worum es genau geht. Ich habe was von 1000 Gesichtern gelesen. Worum geht es bei dem Weltrekordversuch genau und warum macht die Stadt das?
Ja, bestenfalls sogar mehr als 1000. Also ich fange mal vorne an. Castrop-Rauxel wird ja 100, beziehungsweise ist frisch 100 und dieses Jahr gibt es ja so ganz viele Jubiläumsaktionen. Und da hat sich so ein Bildungsträger aus Castrop, also die B+V Bauer Akademie, von der ich vorher auch noch nie gehört hatte, aber ich bin ja auch neu in der Stadt, hat sich an die Stadt gewandt und meinte so, jo, wir würden gerne so einen Weltrekord aufstellen. Die Stadt hat gesagt, naja, finden wir interessant. Und die Idee ist, dass man einen Rekord knackt, den es schon gibt. Das ist das längste ununterbrochene Porträtfotoshooting der Welt. Geht jetzt nicht so ganz leicht über die Lippen. Es soll quasi ein Porträtshooting ohne Pause sein, wo ganz viele Leute ins Stadion kommen, sich in eine Schlange stellen und ein armer Fotograf muss durchhalten und darf niemals die Kamera absetzen, sondern muss alle 5 Sekunden ungefähr einen neuen Menschen fotografieren.
Okay, und was wäre dann das Ergebnis von diesen 1000 Fotos? Was wird man damit machen, wenn man die hat?
Also es wird so ein großes Mosaik entstehen, das soll dann die Form vom Stadtwappen haben und das gibt's online und soll auch im Rathaus ausgestellt werden. Besser wären allerdings 1025 Gesichter, weil dann hätten wir den aktuellen Rekord geknackt.
Wer hat den Rekord?
Leinfelden Echterdingen. Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich Schwäbin, meine Oma wohnt da, das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus. Vielleicht bin ich ein bisschen zu befangen, um über dieses Thema zu schreiben. Genau, da gibt es einen Fotografen, der hat 1024 Leinfelden Echterdinger Schwaben fotografiert und das ist der Rekordhalter. Das heißt, das ist die Zahl, die Castrop-Rauxel jetzt knacken müsste.
Okay, jetzt machen die da eine große Werbetrommel. Wer darf denn da alles mitmachen? Müssen die aus Castrop-Rauxel sein oder ist das egal?
Ich glaube, im Endeffekt ist wichtig, dass der Rekord hier aufgestellt wird. Es können Leute teilnehmen, die hier wohnen. Es können Kinder teilnehmen, die hier in Kitas oder Schulen gehen. Oder Leute, die hier im Verein Fußball spielen oder so. Also das ist, glaube ich, relativ offen für alle, die Bock haben.
Also jeder, der sich da irgendwie berufen fühlt, kann da vorbeikommen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wann und wo genau man da hinkommen muss.
Ja, das ist am 13. Juli im Stadion. Ab 9 Uhr ist quasi Einlass oder Check-in und um 10 geht es dann los mit dem Shooting. 16.30 Uhr ist Ende, weil danach wieder trainiert werden muss im Stadion. Also so viel Zeit für den Sport muss dann auch noch sein. Genau, damit jetzt aber nicht alle an diesem wahrscheinlich ja relativ heißen Tag ewig in der Schlange stehen, wollen die Organisatoren so Zeitslots vergeben, zumindest an größere Gruppen wie Sportvereine oder so, die sich zusammen anmelden.
Gibt es da so eine Zeit, die maximal zwischen den Fotos liegen darf, damit das ununterbrochen ist?
Oder? Hättest du zugehört, wüsstest du, dass es 5 Sekunden sind.
Ah, sorry.
Ja,
okay.
Quatsch, alles
da
gut.
Muss man immer einspringen sofort.
Ja, genau. Also der Fotograf ist, ich glaube, der darf nichts trinken vorher. Ich weiß nicht, wie der das machen will. Ich könnte es nicht.
Das dauert ja auch ein bisschen, ne? Bist du da?
Jo.
1000 mal 5 Sekunden. Ja. Müsste man jetzt rechnen können.
Ja, 5000 durch 360 sind, ich habe es ausgerechnet, könnt ihr im Artikel nachlesen, ich weiß es
ja,
doch nicht.
Genau. Wie sind denn die Chancen, dass sie das schaffen, 1025? Was sagen die Verantwortlichen da?
Die sind sehr optimistisch. Also der Bürgermeister ist Schirmherr, der war ja auch da bei diesem Pressegespräch, bei dem ich war. Und Herr Krawanja, der meinte auch so, ja, ich finde es mega geil und das schaffen wir auf jeden Fall. Und wenn man mathematisch rangeht, dann kommt man auch drauf, dass wenn man es schafft, diese Zeit zu füllen mit 5 Sekunden und bis 16.30 Uhr, dann ist man auf jeden Fall bei 4000 irgendwas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also weit drüber. Das dürfte Castrop-Rauxel schaffen, vermute ich mal.
Und muss man sich dann vorher melden?
Ja, also man muss irgendwie so eine Einverständniserklärung ausfüllen mit so einem kleinen Anmeldeformular, weil man ja schon irgendwie das Recht am eigenen Bild abgibt in dem Fall, ne, dass das Foto am Ende dann online landet und in diesem Mosaik in der Ausstellung. Ja, wer es verbaselt, kann sich auch spontan an dem Tag selber noch anmelden. Die legen dann da noch Sachen aus.
Ja, genau.
Natürlich für alle Kita-Kinder und Schulkinder ist auch wichtig, dass die Eltern vorher diesen Wisch ausfüllen. Ja.
Okay, dann sind wir gespannt, was draus wird und sind dann wahrscheinlich auch selber vor Ort und gucken uns dann mal an, wie das dann genau läuft.
Bestimmt.
Jetzt hast du aber rausgefunden, dass Castrop-Rauxel schon einige Weltrekorde innehat.
Ja.
3 Stück habe ich, glaube ich, gesehen.
Das ist eine berühmte Stadt. Also.
Ja. Nicht nur im Baden-Württemberg haben die Leute Weltrekorde am Start, sondern auch schon in unserer Europastadt im Grünen. Und du kannst uns erzählen, welche Rekorde Castrop-Rauxel schon hat.
Voll. Also spannenderweise wollte ich diese Rekordliste schreiben, bevor ich wusste, dass ein neuer Weltrekord geplant ist. Deswegen war ich dann ganz froh, als Tobias Weckenbrock hier aus der Redaktion mir diesen neuen Versuch als Thema zugeschoben hat. Ja, ich war neugierig und habe mal nachgeschaut. Wahrscheinlich ist den meisten noch ein Begriff, dass es 2023 diesen größten Weihnachtstanz gab zu Mariah Carey.
Was war da los für die Leute, die es nicht mehr wissen?
Da waren gut 800 Leute, ich glaube auf Einladung des WDR, und die haben auf dem Marktplatz getanzt. Also
800?
Über 800, mit so roten Zipfelmützen. Der Platz war gesperrt, das war halt irgendwie, ne, kurz vor Weihnachten.
Mhm.
War eine nette Sache, ja.
Okay, das war der erste Weltrekord. Was haben wir noch drauf?
Das war der jüngste. Genau, davor gab es noch so 2 sportliche Sachen, wo ich gar nicht weiß, ob die Namen noch so vielen Leuten was sagen. Das eine war die Minigolferin Stefanie Blendermann. Die hat in Deutschland einige Siege abgeräumt, aber halt auch bei verschiedenen Weltmeisterschaften. Und in der Anzahl taucht sie eben dann sogar 2-mal auf im Guinness Buch der Rekorde.
In der Anzahl der Turniere, die sie gewonnen hat, oder wie?
Richtig, richtig, genau. Mhm. Aber ich glaube, ungeschlagen in alle Ewigkeiten ist Heinz Wevering, den kannte ich vorher auch nicht. Ja. Der hat Trabrennsport betrieben. Also vorne rennt ein Pferd im Trab und hinten dran hängt so ein Sulki. Das ist so mit einer Achse so ein sehr leichter Wagen. Und da drin stand eben Heinz Wevering und hat fast 15.000 Siege über seine Laufbahn bekommen.
15.000 Rennen muss er erstmal fahren.
Jo, ich dachte erst, da kann ja was nicht stimmen, habe ich das nachgeschaut. Aber der hat halt teilweise so 9 oder 10 Rennen bei einer Veranstaltung an einem Tag gewonnen. Ja. Und so. Und dann stückelt sich das über Jahrzehnte, ne? Der hat das sehr lange gemacht, irgendwie zusammen. Da haben wir auch ganz nette Fotos aus dem Archiv.
Wozu wir auch nette Fotos aus dem Archiv haben, wenn du schon dabei bist. Die Stadthalle wird ja heute, wo wir aufnehmen, am 21., der Podcast erscheint am 22., 50 Jahre alt. Und jo. Du kannst uns noch mal kurz erklären, was für schönes Material wir da zusammengestellt haben.
Ja, das war ganz putzig. Ich habe das Thema übernommen von dir, der das sehr schön vorbereitet hat. Dann habe ich einen ganzen Ordner gehabt und habe auch selber noch mal so ein paar Sachen nachgeguckt und da waren wirklich lustige Bilder dabei. Also Bodybuilder, der irgendwie obenrum blank gezogen hat.
Ralf Möller,
ja. Ich hätte ihn gerne auch als Audio-File nochmal gehabt von damals. Der hatte ja so eine sehr besondere Art zu sprechen. Ja, dann irgendwie so eine Pudelausstellung mit wahnsinnig lustigen Pudeln mit Namen, wo ich erst sagte, das ist irgendwie hier von und zu. Ja, ist witzig. Also da hat echt von der kleinsten Nischenveranstaltung bis hin zu ganz großen Sachen irgendwie hat viel stattgefunden.
Was ich ja besonders schön fand, war die Bauarbeiter zu sehen, die da beim, ich weiß nicht, ob es der Spatenstich war, auf jeden Fall stand da noch gar nichts. Und die sind da zu sehen, wie sie sich, glaube ich, auch ein Getränk schon mal genehmigen, weil sie das
kein Wasser.
Projekt da in Schwung gekriegt haben. Und man sieht dann auch, wie die Stadthalle gewachsen ist. Also es gibt dann ein Bild, was ich gesehen habe, wo dann so schon mal die Grundlage steht. aber das längst noch nicht reif ist. Und es gibt schöne aktuelle Fotos vom Fotografen Ludger Staudinger, wo dann der Innenraum der Stadthalle einmal komplett eingedeckt ist für eine größere Veranstaltung. Und das sieht schon sehr, sehr impressive. Wie heißt das auf Deutsch? Beeindruckend. Was auch beeindruckend war, war die Backstage-Führung, die unser Kollege Johannes bekommen hat vom Eventforum, die ja die Stadthalle managen, betreiben und auch die Events vermarkten. Der hat da mit dem technischen Leiter einen Rundgang gemacht. Auch das sollte man sich einfach mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Sehr, sehr interessant. Stadthalle ist auch das Stichwort für Castrop kocht über. Das geht ja demnächst los und die Aftershow-Party soll schon sehr, sehr gut ausgebucht sein für den ersten CKÜ-Tag. Am Mittwoch ist ja nach der White Night, geht's ja weiter, weil man darf nicht auf dem Marktplatz bis in die Puppen feiern, sondern man muss dann weiterziehen und die Stadthalle ist dafür die richtige Location. Es sollen schon, glaube ich, knapp 2000 Tickets, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, verkauft worden sein. Ein paar Plätze sind auf jeden Fall noch da und wie ich das verstanden habe, sind die Erwartungen damit schon ziemlich erfüllt. Also die haben eigentlich nicht damit gerechnet, das Ding voll zu machen und jetzt sind aber doch schon sehr, sehr viele Tickets verkauft worden. Sophie, vielen Dank für deinen Besuch, deinen ersten Besuch hier im Podcast. Jo. Mögen viele weitere Folgen.
Gerne, gerne.
Tschüss. Ein großes Ladenlokal in Castrop-Rauxel an der Münsterstraße steht leer. Riesige Schaufenster und früher war da immer große Kroll drin. Das war so ein Schuhgeschäft. Und jetzt ist da schon seit geraumer Zeit ein Leerstand, der so manchem, der durch die Innenstadt geht, ein Dorn im Auge ist. Und meine Kollegin Ronny von Wangenheim hat sich mal erkundigt, was denn mit dieser Immobilie und diesen Räumen nun passieren könnte. Ronny, erstmal herzlich willkommen. Lange nicht mehr gehört im Podcast.
Das stimmt.
So, jetzt sind da diese Räume frei und man könnte eigentlich sagen, besser könnte die Lage nicht sein, wenn man es in der Castroper Altstadt versucht, oder?
Ja, man muss vielleicht erstmal anders anfangen, weil es gab ja Pläne für diese Immobilie und es waren Mieter gesucht worden, überraschenderweise eine Optikerkette, Ice & More, die haben ihren Sitz in den Niederlanden und man hat sich damals schon gefragt, okay, es gibt ja schon eine ganze Menge Optikergeschäfte, soll das gut funktionieren, aber wie man gehört hat, war gerade die Lage direkt gegenüber von Vielmann ein Grund mit für Ice & More zu sagen, das ist ideal. Aber
ist das dann, so wie McDonald's und Burger King, die immer nebeneinander sind?
Genau, genau. Irgendwie so wird das sein. Und damit schien ja dieser Leerstand wirklich beendet zu sein. Das war eine gute Nachricht für die Altstadt oder für Castrop generell. Und dann irgendwann waren wieder zu vermieten Schilder zu sehen auf den Schaufenstern. Und da haben wir natürlich nachgefragt. Und ja, jetzt ist die Lage ein bisschen kompliziert.
Also Ice & More war ja nicht immer so ganz leicht zu erreichen, wie ich das mitbekommen habe.
Ne? Ach doch, sie haben dann schon irgendwie geantwortet und es hat sich immer verzögert. Also die ersten Pläne waren ja so, dass man sagte, Oktober 25 wollten sie einziehen. Dann das letzte Mal gesprochen habe ich im März mit dem Unternehmen, da hieß es Ende 26. Mhm. Und es war immer das gleiche Problem, was genannt wurde, die Fassadengestaltung. Darüber waren sich offensichtlich das Unternehmen und der Vermieter nicht einig. Jetzt ist ja so, dass diese Ketten immer sehr ein einheitliches Aussehen haben, wo auch großflächig, wahrscheinlich, ich nehme es mal an, eine großflächige Außenreklame. Und das war nicht das einzige Problem, wie ich jetzt gehört habe und wie ich heute auch gesehen habe, weil es gibt halt auch noch Baumängel in der Immobilie selber.
Du bist jetzt mal für uns vor Ort gewesen und hast dich auch mit einer Kollegin von Blume Immobilien getroffen. Ist das richtig und was hat Blume überhaupt damit zu tun?
Ja, Blume ist ein Immobilienmakler hier in Castrop-Rauxel, der für relativ viele Leerstände in der Innenstadt auch Mieter sucht, unter anderem eben auch für Große Kroll. Er war es auch, der eben damals Ice & More gefunden hatte. Und jetzt wieder sucht und ich war dort mit Frau Sieczecki, eine Mitarbeiterin, Immobilienmaklerin, die hat mir da die Immobilie nochmal gezeigt. Die ist ja relativ groß, geht über zwei Etagen, also man geht noch in den Keller und oben sieht man halt, das kann man noch die Schaufenster gut sehen, wenn man dran vorbeigeht, da ist zum Teil der Boden, da ist ein Loch im Boden, es gab also offensichtlich Baumängel auch im Boden. Und das ist wohl auch wieder eine Sache, die zwischen Vermieter und Ice & More ja strittig wahrscheinlich war. Also irgendwie wären die sich anscheinend nicht einig. So ganz genau wurde mir das natürlich nicht erzählt. Die Einzelheiten, definitiv ist nur, die haben einen Mietvertrag, der läuft auch noch, aber trotzdem wird gesucht, weil man wohl das Gefühl hat, das wird nichts mehr mit Ice and More.
So fließt auch schon Geld von Ice and More an den Besitzer?
Oder? Ja, offensichtlich. Ah, ja, okay. Die zahlen halt schon die Miete. Ne? Aber jetzt sieht man in den Immobilienportalen, kann man das auch finden, ist es halt wieder ausgeschrieben zur Miete. Es geht wahrscheinlich dann irgendwann darum, dass der Mietvertrag aufgehoben wird, aber das sind ja rechtliche Sachen, ist ja auch im Prinzip egal, auf jeden Fall, es wird wieder gesucht.
Ja, krass, dass das schon so bekannt gegeben wird, wenn dann eigentlich alles gut aussieht und dann doch nicht unter Dach und Fach ist. Ne?
Ja, aber offensichtlich sind die Verhandlungen so festgefahren, würde ich jetzt mal vermuten, dass der Vermieter keine Chance mehr sieht, dass das noch was wird und sagt, es muss ja weitergehen. Und jetzt wird halt nach neuen Mietern gesucht. Es gibt viele, also es gibt schon Interessenten. Es gab auch damals Interessenten, bevor Ice and More den Zuschlag bekommen hat. Die schienen damals ideal zu sein. Jetzt, es gibt zum Beispiel auch, hat mir Frau Sitschecki erzählt, es gibt auch Gastronomen, die da Interesse haben. Aber da ist es natürlich dann sehr schwierig, weil da müssten sehr viel Sanierung und Umbauten geleistet werden. Da geht ja los. Für eine Gastronomie braucht man ja sanitäre Anlagen, Küche, weiß der Himmel, Lüftung. Das wird wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen sein. Ja, mal gespannt, wen sie jetzt finden, der dann vielleicht dort wieder einzieht.
Also von außen betrachtet würde man ja denken, also wo, wenn nicht, dafür sollte man Nachmieter finden, oder?
Ja, obwohl, wenn du überlegst, du brauchst nur einmal schräg gegenüber auf den über den Lambertusplatz gucken, da siehst du die nächste große Immobilie, die leer steht, wo bis vor kurzem noch Nähmaschinen drin waren, dann gehst du ein paar Schritte weiter, da ist immer noch das ehemalige Optikergeschäft von Moos, steht auch immer noch leer. Richtung im Ort, da ist die Immobilie, wo früher die Fahrradstation war, ist auch nicht so ganz klein. Also es gibt schon sehr viele, auch größere Immobilien. Es ist eben das Traurige, dass Castrop-Rauxel zu klein ist, um manche größeren Geschäfte anzulocken. Also zum Beispiel für so ein H&M ist Castrop-Rauxel einfach zu klein. Und dann werden wahrscheinlich auch die Läden vielleicht sogar auch in der Größe wie Große Kroll, vielleicht sogar auch zu klein, das weiß ich nicht. Aber die interessieren sich halt gar nicht für Castrop-Rauxel. Das ist ja eigentlich schade.
Ja, dann behalten wir das Schaufenster auf jeden Fall mal im Auge. Und wir haben ja auch so ein paar Kontakte dann zu den Immobilienmaklern und werden uns weiter ansehen, wie es in diesem Leerstand weitergeht. Was ist denn deine Vermutung, was da vielleicht als nächstes passieren könnte?
Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es gibt so ein paar Bestrebungen. Es ist halt immer auch eine Frage, wer was machbar sieht. Also Einzelhandeln, es ist auch, also Versicherung, Riesenversicherungsunternehmen mit Büro könnte da rein, oder ich könnte mir auch vorstellen, so Space Working ist ja auch so ein Zukunftsmodell, was es ja auch schon gibt, sowas da einzurichten, könnte ich mir auch vorstellen. Das wären dann halt mehr Büros, nichts, was den Einzelhandel beleben würde. Gastro, haben wir schon drüber gesprochen.
Es gibt ja wirklich so manche Leerstände, wo man sich fragt, warum will da jetzt wirklich keiner rein? So, ne? Selbst mit dieser Förderung, die man da bekommen kann über dieses bestimmte Programm, wo dann in den ersten Jahren du nochmal echt sehr viel Unterstützung bekommst und nur einen Bruchteil der Miete zahlen musst. Selbst da gibt es ja Läden, wo das quasi sogar beworben wird, dieses Förderprogramm, und trotzdem entscheidet sich da niemand für.
Ja, es ist halt das Problem, dass der Einzelhandel generell unter Druck steht, und der Onlinehandel ist halt ein starker Konkurrent, und da noch dagegen zu bestehen und da aufzumachen, das ist, glaube ich, schon eine mutige Angelegenheit.
Hast du mitbekommen, dass Reiter seine andere Filiale in Herne zugemacht hat?
Ja, habe ich auch mitbekommen. Ja.
Der sich jetzt voll auf Castrop-Rauxel konzentrieren will. Das ist ja eine gute Nachricht, dass für Castrop-Rauxel dieses Geschäft weiterhin vorhanden bleibt. Ronny, dann würde ich sagen, wir behalten den Immobilienmarkt weiter im Blick.
Auf jeden Fall.
Gut, dass du wieder am Start bist. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder im Podcast. Danke.
Immer gerne.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bevor ich euch ins hoffentlich sonnige Wochenende verabschiede, habe ich jetzt noch zwei Lesetipps für euch. Beim ersten geht es um eine Grünfläche auf einem ehemaligen Friedhofsgelände in Innenstadtnähe. Genau da, an der Bochumer Straße, Ecke Karlstraße, könnte künftig ein Bauprojekt realisiert werden. SPD und CDU argumentieren damit, dass dringend seniorengerechter Wohnraum benötigt wird. Viele Anwohner, aber auch die Grüne Partei, sehen das kritisch und sprechen von einer grünen Lunge mitten in der Stadt, die es zu erhalten gäbe. Offenbar haben im Hintergrund schon Gespräche stattgefunden, bei der auch die Kirchengemeinde beteiligt gewesen sein soll und ein Investor, der daran interessiert ist, da seniorengerechtes Wohnen zu ermöglichen. Wir haben einen Artikel gemacht mit Bewohnern des Wiedeiwegs, die wirklich nur wenige Meter von da entfernt wohnen, die inzwischen auch eine Petition gegen diese Baupläne startet haben. Wir haben beide Seiten dargestellt und die Argumente zusammengefasst. Der Text zeigt deswegen einen Konflikt auf zwischen Wohnraumbedarf, aber auch Naturschutz. Besonders spannend wird jetzt natürlich zu sehen, wie die Politik weiter damit umgeht. Wenn ihr den Podcast am Freitag hört, hat der Stadtrat am Donnerstagabend schon darüber diskutiert. Wie das gelaufen ist, weiß ich jetzt natürlich noch nicht bei der Aufnahme, aber ihr könnt es dann bei gegebener Zeit online und in der App bei uns nachlesen. Um das alles lesen zu können, braucht ihr übrigens ein RN Plus Abo. Das gibt es für Neukunden gerade für 1 Euro für die ersten 6 Monate. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man an Castrop-Rauxel interessiert ist und alle Nachrichten lesen will, ist das, finde ich, die beste Option. Was ihr dann auch lesen könnt, ist unsere Recherche zum Thema Schulessen. Der Stadtrat hat der Verwaltung ja vorgegeben, dass mindestens 30% des Essens an weiterführenden Schulen in den Mensen aus Bio-Essen bestehen soll. Die Verwaltung hat dann ab dem jetzigen Schuljahr 2025/26 einen neuen Caterer gefunden namens Muttis Küche. Das ist ein junges Unternehmen aus Gelsenkirchen. Wir haben dann den Hinweis bekommen, dass Muttis Küche kein Bio-Zertifikat hat. Wenn ein Caterer aber in der Öffentlichkeit angibt, Bioessen herzustellen, dann braucht er eigentlich ein Bio-Zertifikat. Das bekommt man, wenn man von einer Öko-Kontrollstelle regelmäßig kontrolliert wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und wir sind mal der Frage nachgegangen, welche Nachweise die Stadt eigentlich hat, um sicher gehen zu können, dass die 30%, die ja angekündigt sind, auch tatsächlich erfüllt werden. Da man aus den Antworten der Stadt und des Caterers selbst nicht so richtig schlau wurde, haben wir dann zusätzlich noch beim Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung nachgefragt, was die davon halten. Und bei einem Experten, der sagt, dass Muttis Küche sich eigentlich gar nicht auf die Ausschreibung der Stadt hätte bewerben dürfen, ohne Biozertifikat. Wen das interessiert, auch dem empfehle ich, einfach mal bei uns auf der Website reinzuschauen. Ich verlinke den Text auch in den Shownotes. Und damit wünsche ich wirklich ein schönes Wochenende. Heute soll es ja auch richtig warm werden. Also genießt es. Bis dann und Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.